Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier in Stuttgart-Vaihingen zu unserer Botschaft heute Morgen. Die Grundlage des Wortes für die Predigt, für die Botschaft ist in einem Brief, den Johannes geschrieben hat. Und ihr könnt schon mal aufschlagen, 1. Johannes Kapitel 4. Es geht hier um das Thema Fake oder Echt. Fake ist vielleicht ein neudeutsches Wort. Ich weiß nicht, wann ist es über den Kanal oder Teich oder rübergeschwappt ist. Was bedeutet Fake? Es bedeutet unecht. Ob ein Fakt wirklich echt ist oder ob es Fake ist, eben unecht ist. Und davon redet Johannes in diesem Kapitel. Es gibt manche Dinge, die sehen ganz echt aus, aber sie sind unecht. Ich habe hier was mitgebracht. Es steht in meinem Büro. Nicht, weil ich dachte, dass hier ein bisschen leer ist. Es schöne Blumen hier. Ich mag es, wenn der Rednerpult das Pult leer ist und man Platz hat. Aber heute habe ich was mitgebracht. Ist es echt oder unecht? Ja, man sieht es von weitem, es ist unecht, es glänzt so schön, ja, es ist unecht. Aber das ist echt, genau. Das hat kein Leben in sich. Das hat Leben in sich, das ist gewachsen. Hier kein Leben, das ist unecht, das ist fake. Es sieht ganz echt aus, es sieht wirklich und wirklich manchmal so täuschend echt, wenn man so, sagen wir mal, Plastik- oder Kunststoffblumen sieht oder Orchideen oder so, die sehen manchmal so echt aus, sind aber unecht. Für mich im Büro ganz praktisch. Ich muss nicht gießen. Und es bleibt immer schön und Schmuck in meinem Büro. Aber es ist nicht echt. Und Johannes, er schreibt dieses Kapitel, weil es damals eben unechte Lehren gab. Und da ging es nicht um irgendetwas, dass wir essen können oder ins Zimmer stellen oder sonst was. Da ging es um was ganz Wichtiges. Wenn ich euch heute einen 500-Euro-Schein gebe, was würdet ihr tun? Zuerst mal vielleicht gucken, ist es wirklich echtes Geldpapier oder ist es einfach bedruckt worden? Oder wie kann man prüfen, dass es wirklich echt ist, dieser 500-Schein? Und bei den Banken, die wissen das, die schauen den Echten an und sie vergleichen es mit dem Echten und schauen, ob es echt ist oder unecht. Warum prüfen wir das? Und jeder würde es uns nicht übel nehmen, dass wir das prüfen, weil es eben sehr wertvoll ist. Und je wertvoller etwas ist, du wirst, bekommst Gold oder irgend so etwas, dann wiegst du es. Dann denkst du, oh, ist es wirklich Gold oder ist es einfach nur Scheingold, Katzengold oder irgendetwas. Ja. Je wertvoller etwas ist, umso mehr müssen wir prüfen, ob das echt ist oder nicht. Darauf will Johannes uns lehren, unsere Gedanken drauf ausrichten. Johannes sagt nämlich, glaubt nicht jedem Geist, wir werden es gleich lesen, dieses Kapitel. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Was meint er mit Geister? Da werden wir nachher noch drauf kommen. Woran erkennt man den echten Jesus vom unechten Jesus? Weil es gibt Lehren, die vertreten einen unechten Jesus. Und damals wie auch heute. Und wir werden uns in diesem Kapitel, wenn wir durchgehen, uns fragen, was gibt es für unechte Jesuse heute? Es gab sie damals, gibt sie auch heute. Und in diesem Kapitel, da teilt er so in drei Abschnitte auf Vers 1 bis 6, da geht es um die Wahrheit über Jesus. Wir erkennen die Wahrheit über Jesus Christus, wer er wirklich war. Und dann zweitens, wir erkennen von Vers 7 bis 12 den echten Jesus an der Liebe Gottes zu uns, also Gottes Liebe zu uns. Und wir erkennen auch den echten Jesus an der Liebe untereinander. Also nochmal, wir erkennen den echten Jesus an der Wahrheit über Jesus. Wo können wir die Wahrheit erkennen über Jesus? Im Wort natürlich, in den Evangelien, in den Briefen, aber auch im Alten Testament, Prophezeiungen über Jesus, dass er eben als Knecht kommt, dass er nicht der König als Messias leiblich ja, diese Welt regieren wird, sondern dass er als Knecht kommt und stirbt sogar. Das ist der echte Jesus, er wird Mensch und wohnt unter uns. Lasst uns den Text lesen. Es ist ein langer Text, aber wir wollen ihn durchgehen miteinander. 1. Johannes Kapitel 4. Bei mir beschrieben Wahrheit und Irrtum oder eben Fake oder Echt. Und wie wir die Wahrheit erkennen und Gott eben sichtbar wird durch die Liebe. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen wird und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, eben diese falschen Geister. Darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet worden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtliches Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt sind. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollendet worden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, der ist, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Sind gehaltvolle Worte, viele Worte und wir wollen das gemeinsam durchgehen. Johannes, er stellt klar, wer Jesus Christus ist. Echt, den echten Jesus Christus, der Leben hat. Und er möchte eben warnen vor dem falschen Christus, vor Lehren, die in seiner Zeit waren, die ein falsches Evangelium verkündigt haben. Auch heute stellt sich die Frage, wer war Jesus? Und da gibt es viele Bücher. Ich habe mal gelesen, keine Person auf dieser Welt hat so viele, über ihn wurde so viel geschrieben, so viele Bücher wie über Jesus Christus. Es gibt manche gute Bücher über Jesus, von Markus Spieker, Roland Werner, über Jesus, eine Weltgeschichte oder die Faszination Jesus. Sucht nach solchen Büchern, die eben die Historizität von Jesus bestätigen anhand von verschiedenen Quellen, wer Jesus wirklich war. Manche sagen einfach ein guter Mensch, der Beste vielleicht, der je gelebt hat. Mag sein, dass wir so denken. Oder manche denken, er hat an Grüßewahn gelitten. Die Aussagen, die er sagte, waren wirklich krass. Das kann nur einer tun, der entweder ein Spinner ist, der ein Egomane oder irgend so ein Typ ist. Oder hat er die Wahrheit gesagt? Wer war Jesus? Egal, was die Leute denken, alle sind sich eigentlich einig. Jesus hat die Geschichte der Welt geprägt wie kein anderer. Deshalb schreiben wir 2026 aufgrund von dem Leben von Jesus. Aber vielleicht könnte auch da bei uns Zweifel hochkommen. Ist Jesus wirklich Gottes Sohn, der in die Welt kam, um uns zu retten? Interessiert sich Gott überhaupt für mich? Gebete werden erhört, ja, aber manchmal nicht sogleich. Und manchmal kann es Jahre dauern. Und da kommen manchmal Zweifel hoch. Hört er mich überhaupt? Wenn eben Zerschlagene da sind? Der erste Johannesbrief, er wurde geschrieben, um uns ein klares Bild von Jesus zu geben. Und dadurch eben auch solche Zweifel auszuräumen, die auch damals waren. Gewissheit zu vermitteln. Jesus, der sich eben in die Geschichte der Menschheit einmischte, der war und ist Gott in menschlicher Gestalt, gesehen, gehört und betastet. Und das schreibt Johannes ganz am Anfang, im ersten Kapitel, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben und was wir betastet haben. Johannes, Jünger von Jesus, den Jesus lieb hatte, schreibt er in seinem Evangelium. Er war ganz nah bei Jesus. Er war der, der mit Jesus gegangen ist. Er hat Jesus beobachtet, gesehen, wie er geheilt hat, Kranke, Dämonen ausgetrieben hat. Die Lehren von Jesus hat er gehört, in sich aufgesogen. Die ganze Kontroverse um Jesus, die Pharisäer, was sie, die Schriftgelehrten über Jesus sagten. Er war mit Jesus als wahrscheinlich einziger Jünger an der Kreuzigung und hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Und dieser Johannes war bei Jesus, als Jesus wieder auferstanden ist. Und deshalb kann er sagen, ich habe ihn gesehen, gehört, ich habe ihn betastet, dieser auferstandene Jesus. Wir waren mit ihm auf dem Berg, haben seine Herrlichkeit gesehen. Steht auch im Petrusbrief. Wir sind keine Legenden, keine Mythen gefolgt. Das waren viele Jahre nach diesem Geschehen. Vermutlich schreibt Johannes an Zweitgeneration Christen. Die haben Jesus nicht gesehen. Dort, entweder in Ephesus oder wo er hingeschrieben hat, in Kleinasien. Und Johannes möchte somit sagen, hey, ich bin noch einer, der am Leben ist. Ich bin Augenzeuge, ich war mit ihm, ich habe ihn gehört und gesehen und betastet. Wir bezeugen euch. Ich glaube, viermal im Johannesbrief sagt er, was wir gehört und gesehen haben. Was wir gehört und gesehen haben. Immer wieder bestätigt er, ich erzähle euch nicht irgendein Märchen, sondern ich habe ihn gesehen, ich war bei ihm. Dieser Johannes, der Jünger von Jesus, ein ganz naher Freund. Und so möchte Johannes den echten Jesus den Christen wieder vormalen und aufzeigen, dass er eben Gott ist, der in die Geschichte als Mensch gekommen ist. Gott 100% und Mensch 100%. Er möchte in seinem Brief auch beschreibt Gott als Licht, als Liebe, als Leben, auch wie diese Themen, die er im Johannesevangelium auch beschrieben hat, sind so seine Lieblingsthemen. Und was es heißt, in Beziehung mit Gott zu leben. Kommen wir zum ersten Punkt und damit auch der erste Vers. Eben, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Ich denke, das ist in unserer Zeit besonders wichtig, wo viel Täuschung da ist. Das Internet ist sehr hilfreich und wir können sehr viel daraus lernen, erforschen und recherchieren. Aber es ist auch viel Täuschung und viel Lüge da. Und vor allem im Zeitalter von KI, Bilder können gefälscht werden, selbst Filme, Prominente, die müssen aufpassen, dass sie nicht irgendwie kopiert werden und falsch dargestellt werden. Das kann so täuschend echt dargestellt werden. Deshalb sind wir aufgefordert, die Dinge zu prüfen. Schon mal die Medien, ja? Wenn wir die lesen und verschiedene Kanäle, die wir folgen, egal ob rechts, links, politisch oder auch christlich, egal welche Richtung oder Schwerpunkte wir nachgehen. Und dann gibt es den Algorithmus im Internet, wenn wir ein Thema immer öfters anschauen, dann weiß Google oder das Internet, ah, der möchte diese Themen und präsentiert die immer mehr und wir werden immer mehr bestätigt in unserem Weltbild. Und das kann ganz falsch sein. Offensichtliche Verschwörungstheorien, die werden verbreitet im Internet en masse. Das kann falsch sein, aber es wird uns immer präsentiert und wir werden bestätigt in unserem Weltbild und gehen dem einfach nach. Wir müssen prüfen. Manche gehen dann zu Faktencheck und hoffen, dass der wahr ist. Aber ist er wirklich wahr? Ich weiß es nicht. Ja. Ich hoffe darauf. Aber eben Faktencheck soll aufzeigen, was wirklich echt ist und was unecht ist. Vertrauen wir dem? Ich habe gelernt, dem Wort Gottes zu vertrauen, weil es sich bestätigt hat, weil es verlässlich ist. Und das wollen wir tun. Wie können wir erkennen, was wahr ist und was nicht wahr ist? Wenn Johannes schreibt von glaubt nicht jedem Geist, was meint er mit Geist? Es gibt verschiedene, das Wort Geist in der Bibel kann unterschiedlich beschrieben werden. Einmal der Geist Gottes, das ist eben die Wahrheit über Jesus, er bekennt die Wahrheit über Jesus. Es gibt aber auch falsche Geister, durch Menschen gewirkt, die falsche Lehren vermitteln. Dann gibt es den Geist der Welt. Das ist die Denkweise, eine Ideologie dieser Welt, die sich gegen Christus stellt. Oder auch den Geist des Antichristen, wie es Johannes beschreibt. Jede Lehre, die Jesus verfälscht oder leugnet. Es geht hier nicht primär um ein Geistwesen, glaubt nicht jedem Geist. Oder es sind viele Geister, ja. Kein Geistwesen sollen wir uns darin vorstellen, sondern es geht hier um eine Lehre, um täuschende Worte, um Denkweisen, Ideologien, die eben ein falsches Evangelium darstellen. So ähnlich wie Jesus bei Petrus. Ich empfinde es sehr hart, wie Jesus mit Petrus umging. Als Jesus erzählte, dass er ans Kreuz gehen wird, dass er sterben wird. Was sagt Petrus? Das soll dir nicht geschehen, Meister. Und Jesus sagt, geh weg von mir, Satan. Meint Jesus, dass Petrus Satan ist? Nein. Aber diese Denkweise kommt vom Widersacher Gottes. Das sind nicht göttliche Gedanken. Die Gedanken, die du hast, die sind falsch. Die sind falsche Geister. Hast du übernommen und möchtest du mich vom Kreuzestod, von der Erlösung der Menschheit abhalten, geh weg von mir. Da war eine Ideologie da, die nicht zusammengepasst hat mit der Erlösungsbotschaft von Gott. Man sollte nicht alles glauben. Es ist gut, wenn wir eine gesunde Skepsis haben in unserem Leben. Es kann aber auch ganz extrem sein, so wie Jürgen Spieß, der erzählt von seinem, wie er aufgewachsen ist in einer atheistischen Familie und sein Papa war ein sehr skeptischer Mensch. Und wenn er die Zeitung aufgeschlagen hat, dann hat er gesagt, alles gelogen. Wenn er dem Radio zugehört hat, Nachrichten, alles gelogen. Und er ist so aufgewachsen, nichts zu glauben. Und da kam ein Studium zur Althistorik und da hatte er einen Kollegen, einen Mitstudenten, der Christ war. Und er glaubte wirklich tatsächlich an eine leibliche Auferstehung von Jesus. Und er als Jürgen, der skeptisch aufgewachsen ist, alles gelogen. Das, was die Bibel sagt, ja, das ist altes Buch, das ist alles gelogen, das ist von der Kirche missbraucht worden, um eben Macht auszuüben über Menschen und so, das ist alles gelogen. Erst als er sich mit den Hinweisen und glaubwürdige Geschichten über Jesus selber, ja, dass da eine historische Person war, ist ihm nachgegangen. Er wollte seinem Kollegen etwas so ein bisschen lächerlich darstellen, dass es einfach so Schmur ist. Ja. Aber nach und nach hat er gemerkt, halt mal, da gibt es wirklich gute Hinweise, gute, plausible Argumente für die Auferstehung von Jesus, die geschichtlich standhalten. Und er ist zum Glauben gekommen. Also das ist jetzt natürlich sehr extrem, ja, alles gelogen. Aber es ist gut, wenn wir eine gesunde Skepsis haben. Es gibt auch Christen, die sehr leichtgläubig sind. Egal, was kommt von irgendwelchen Christen oder Theologen. Da wird alles einfach aufgenommen. Ja, der hat es gesagt. Lasst uns prüfen. Selbst wenn ich euch etwas sage, ja, prüft es. Sagt Paulus auch, die Christen in Berea, sie haben das geprüft anhand von dem Wort. Wir sollen so eine gesunde Skepsis haben, wenn wir Dinge hören. Vor allem heute in unserer Zeit. Ich glaube, wir wurden etwas sensibilisiert in der Covid-Zeit, wo es auch solche und solche und alle möglichen Botschaften gab und auch Christen unterschiedlicher Meinung waren. Prüft Meinungen. Wir kommen aber auch aus einem Kapitel 3, Vers 20, wo auch Stimmen in uns selber manchmal uns täuschen möchten. Und das ist manchmal etwas tricky, sage ich mal. Da steht nämlich, dass wenn uns unser eigenes Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alle Dinge weiß. Täuschung kann auch in uns selber hochkommen, in unserem Herzen. Das kann emotional, mental sein, in unseren Gefühlen, psychisch auch kann das geschehen, dass wir einfach uns von Gott irgendwie weit entfernt fühlen. Und es täuscht uns. Wir wollen da Acht geben, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen, Emotionen täuschen lassen, nicht von außen, sondern Maßstab für unsere Identität ist das Wort Gottes in Christus. Und da wollen wir immer wieder zurückkommen. Prüfen heißt nicht gleich verurteilen, sondern es heißt beurteilen, einem Test unterstellen. Und das sagt Johannes eben, viele falsche Propheten sind schon gekommen. Und das sagt Johannes Jesus in Matthäus 24, Vers 11. Er sagt, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und das hat Johannes einige Jahre später schon erlebt. Und er möchte darauf aufmerksam machen. Was ist das Prüfmerkmal? Was ist der Maßstab? Damals war der Gnostizismus, da haben sie eben gesagt, Jesus ist nicht wirklich Mensch geworden, weil wie kann ein Gottes Sohn einen Leib annehmen, der böse ist? Und sie haben so getäuscht. Wie können wir heute prüfen? Überprüfen, ob die Worte mit dem übereinstimmen, was Gott in seinem Wort sagt. Die Menschen, die das sagen, ihre Verbundenheit mit der Gemeinschaft der Christen, schon 2000 Jahre, wo es Glaubensgrundsätze gibt, die Kernbotschaft des Evangeliums. Ihr Lebensstil anschauen, die Früchte ihres Dienstes wollen wir anschauen. Und entscheidend ist, was sie über Christus sagen. Ist er ganz Gott und ganz Mensch? Es gibt laut Lausanne 43.000 christliche Denominationen. Ich hätte geschätzt ein paar hundert vielleicht oder ja 1000, 2000 vielleicht, aber 43.000 christliche Denominationen. Und ich glaube, viele davon sind wirklich gut. Sie sind mit dem Herrn unterwegs und die verkünden die Kernbotschaft des Evangeliums. Aber es gibt auch etliche darunter, das sind Sekten. Wir sollen prüfen, ob die Lehre von Gott kommt oder nicht. Was sind Kennzeichen von Sekten? Sekten, sie behaupten, die alleinige Wahrheit zu besitzen, nur ihre Gruppe, nicht also den Zusammenschluss von einer Gemeinschaft der Christen, sondern nur ihre Gruppe hat die absolute Wahrheit und oftmals eine Person, die das bestimmen kann, ein so Guru oder irgendein Erleuchteter, der die Offenbarung gut erklären kann oder nur der weiß es. Das ist oft schon gefährlich, einen Schlüssel zu erkennen. Sie haben einen charismatischen Führer, die Leute sind ihm oder ihr folgsam, sie betreiben somit einen Personenkult. Kritik von außen wird schnell als Bestätigung angesehen, dass man eben auf dem richtigen Weg ist. Und Mitglieder, die werden unfreiwillig ausgebeutet, ihr Geld, ihre Zeit. Sie kontrollieren alle Details der Mitglieder. Es gibt es gibt Kleidervorschriften, Heiratsvorschriften. Alles wird von oben kontrolliert. Und austretende Mitglieder, die werden verfolgt, stigmatisiert, verabscheut. Selbst Eltern trennen sich von ihren Kindern, wenn sie andere Wege gehen. Das sind Kennzeichen von Sekten. Wir wollen achtsam sein, welche Botschaften wir in uns aufnehmen. Wir hatten auch in der Zeit der Erweckung in Papua-Neuguinea auch verschiedene Phänomene, verschiedene Lehren, die aufgetaucht sind, die vermeintlich eben, der Geist Gottes hat es uns erklärt. Vorsicht, wenn jemand sagt, der Geist hat mir gesagt. Ja, wir haben Empfindungen, Eingebungen vom Heiligen Geist, aber wir sollen sie prüfen. Die Eingebungen sollen nicht entgegen des Wortes Gottes gehen. Und wehe, dann eben damals in dieser erwecklichen Zeit, war wirklich eine Erweckung, Menschen sind auch zum Glauben gekommen, die Gemeinde ist wieder erneuert worden. Aber wenn gewisse Dinge aufgetaucht sind und uns Leiter haben davor gewarnt, wehe, hat man etwas gesagt, da haben sie gesagt, ihr geht gegen den Heiligen Geist, ihr betrübt den Heiligen Geist. Und da hat man uns mundtot machen wollen. Aber immer eben auf die Schrift, in die Schrift gehen und prüfen, ist dieser Geist von Gott oder nicht? Und da braucht es auch Geisterunterscheidung. Paulus ist besorgt, nicht nur Johannes, sondern auch Paulus in Galater Kapitel 1, Vers 8 bis 9, dass ein anderes Evangelium gepredigt wird und ist sehr scharf mit seinen Worten. Er sagt, wer euch aber einen anderen Weg zum Heil zeigen will als die rettende Botschaft, die wir euch verkündet haben, den wird Gottes Urteil treffen. Auch wenn wir selbst das tun würden oder gar ein Engel vom Himmel. Ich sage euch noch einmal, wer euch eine andere Botschaft verkündet, als ihr angenommen habt, den soll Gottes Urteil treffen. Wichtig zu wissen, was wirklich echt ist und nicht, weil es sehr wertvoll ist. Es geht um die Ewigkeit. In unserer Zeit ist das progressive Christentum für mich eine Gefahr für das Evangelium, weil es nicht wirklich das Evangelium ist. Ihr könnt es nachgucken, wir haben nicht die Zeit, in alle Details zu gehen. Aber es geht um die Neuinterpretation biblischer Aussagen über Sünde, über Erlösung, über Auferstehung von Jesus auch, über Sexualethik und der Autorität der Schrift. Ich möchte davor warnen, seid achtsam und prüft es mit der Schrift. Johannes sagt, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, in Vers 3, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen wird. Und er ist jetzt schon in der Welt. Er wird auch in der Offenbarung beschrieben, da wird eben eine Person beschrieben, aber sein Geist ist schon seit Pauluszeiten unterwegs in verschiedenen Menschen. Ja. Antichristen, verschiedene, die da sind, auch in unserer Zeit. Die Offenbarung ist ja kein Drohbuch, sondern eher ein Trostbuch. Wenn es auch ganz chaotisch zugeht in unserer Welt, wir haben einen, der Friedefürst, er wird kommen und er wird mal Gerechtigkeit ausüben. Und Jesus sagt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, eben wenn wir merken, da gibt es unechtes vieles, ja. Wenn dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, könnt ihr in Lukas Kapitel 21 lesen. Johannes versichert die Christen, Kinder Gottes, in seinem Brief, Kinder, ihr seid von Gott. Ihr seid nicht die Verführten, aber ihr seid von Gott und habt jene überwunden, eben diese falschen Geister. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. So ein Trost. Der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn wir den ganzen Brief lesen, aber auch dieses Kapitel, könnte so ein mulmiges Gefühl auftauchen. Nicht, dass mich irgendetwas verführt und ich dem nachlaufe. Gott ist treu. Sein Geist ist größer, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Er lässt dem Aufrichtigen gelingen. Ich möchte nah bei Jesus bleiben. Ich möchte in ihm bleiben, dem Weinstock und die Rebe. Und daraus wird Leben erwachen. Das Gute, eben Gott, sein Leben, es wird einmal siegen. Gott, der Allmacht hat, ja. Satan hat nur begrenzte Macht. Er kann nicht siegen, er ist Besiegter. Es sieht nur so aus, als ob er in manchem siegt, weil eben Menschen ihm noch nachfolgen. Aber er ist ein Besiegter. Und Gott, der eben Allmacht hat, der Himmel, die Hölle, das ganze Universum, ja alles ist unter Gottes Macht und Kontrolle. Sieht man schon in Ägypten, beim Auszug aus Ägypten, dieser Machterweis Gottes gegenüber den Göttern dieser Welt, vermeintliche, ja. Die in anderen Geisten sich manifestiert hat. Vielleicht fragen wir uns, wenn wir mit Menschen zusammentreffen, wo wir nicht so recht wissen, ja, sind sie irgendwie von einem anderen Geist beeinflusst oder besessen sogar? Springt es bei mir über? Manche Christen haben da Angst und manche sind sehr sensibel. Wir brauchen keine Angst haben. Respekt haben, ja, aber in Christus werden wir bewahrt. Wir wollen da ganz sicher sein, dass wir zu Jesus gehören. Und diese Wahrheit von Jesus Christus, die wird jetzt sichtbar gemacht. Wir haben jetzt ziemlich viel Zeit verbracht mit dieser Wahrheit, wie wir Wahrheit erkennen können. Die wird sichtbar gemacht durch Liebe. Das finde ich spannend. Nicht unbedingt nur durch ein mentales Werk in unserem Verstand, wie wir eben Wahrheit erkennen. Ja, ich bin überzeugt, dass gewisse im rationellen Bereich, dass Gott uns eben den Verstand gegeben hat, dass wir auch die Existenz Gottes auch teilweise mit dem Verstand ergründen können. Ja, bin ich überzeugt davon. Auch wenn wir nicht alles vollständig verstehen werden oder ergründen können. Es gibt sehr gute Argumente für den Glauben. Ich bin überzeugt, der Glaube ist rationell tragfähig und auch existenziell erfüllend in unserem Leben. Aber Gott ist nicht sichtbar. Er wird sichtbar durch die Liebe. Ist wie Gottes Liebe ist in einem Raum versteckt. Gottes Wahrheit ist in einem Raum versteckt. Und das Schaufenster zu diesem Raum ist die Liebe. Können wir uns das vorstellen? Gottes Wahrheit in einem Raum und durch das Schaufenster, es ist eben die Liebe, die praktizierte Liebe, die gelebte Liebe von Gott selber zu uns Menschen und auch die Liebe untereinander als Christen. Da wird Gottes Wahrheit sichtbar gemacht. Das möchte Johannes in diesem Kapitel in den folgenden Versen erklären. Wir können nicht auf alle Verse eingehen, aber die Quelle von der Liebe ist Gott selber. Das ist eine logische Folge. Wenn wir Gottes Kinder sind, Nachfolger von Jesus, wir können sagen Art von Art. Manchmal sagen wir, wenn einer so herläuft, ganz der Baba, ja. Wir waren auf einer Freizeit und da war ein junger Mann dabei und er hat geredet im Hintergrund dort und ich habe gedacht, hä, ist jetzt sein Papa da? Der hat so ähnlich geredet wie sein Papa. Ganz der Papa oder ganz die Mama, Art von Art. Und genauso als Kinder Gottes soll es zum Ausdruck kommen. Gott ist Liebe, Art von Art. Wie hat sich Gottes Liebe uns gezeigt? Erstens mal, dass er uns überhaupt erschaffen hat. Das ist ein Liebesbeweis Gottes an uns. Er sorgt sich um uns, sündige Menschen, die wir gefallen sind. Das ist seine Liebe. Er schafft uns als freie Menschen und er stirbt für uns. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, steht in Vers 9. Dass er seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist das Evangelium. Und diese Liebe Gottes wird sichtbar in dem echten Jesus, der sein Leben gab. Nicht nur irgendein Mensch oder ein Philosoph oder ein guter Lehrer, sondern das ist der echte Jesus. Und schön ist zu lesen, dass er den ersten Schritt tat. Nicht wir haben ihn geliebt und ihn umgestimmt durch unsere guten Taten. Ach, der ist so lieb, ja, ich sollte ihn auch lieben. Das war nicht so der Fall. Ja. Gott hat uns zuerst geliebt. In Römer Kapitel 5, Vers 8, da steht, als wir noch Sünder waren, hat sich Gottes Liebe uns gezeigt. Er tut den ersten Schritt. Also es ist offensichtlich, Johannes zeigt uns, die Liebe kommt von Gott. Die ist in Jesus Christus sichtbar, der Mensch geworden ist. Und man erkennt eben die Wahrheit, auch den echten Jesus, an der Liebe untereinander. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind in manchen Themen, das dürfen wir sein. Gott verlangt keine Uniformität, ja, dass wir alle genau gleich denken, aber es geht um Einheit in Kernaussagen des Evangeliums. Liebe untereinander. Unlängst habe ich mit meiner Frau beim Bibellesen, da kamen wir zu 1. Korinther Kapitel 16, 14, da stand auch deshalb, lasst alles in Liebe geschehen. Das ist bei mir festgehangen. Lasst alles in Liebe geschehen. Und wir haben danach ein bisschen diskutiert darüber. In der Ehe. Alles in Liebe geschehen. Auch wenn manchmal Konflikte aufkommen, lasst alles in Liebe geschehen. Stell dir vor, jemand schreibt jede Woche auf seinem Status, ich liebe Jesus und Jesus ist mein Herr und Gott ist Liebe. Aber zu Hause spricht er wochenlang nicht mit seinem Ehepartner. Johannes würde sagen, da stimmt etwas nicht. Die Wahrheit, die auf den Lippen ist oder auf dem Status ist, die hat das Herz nicht wirklich erreicht. Johannes, es ist wichtig, Liebe soll in Tat umgesetzt werden, es soll sichtbar werden. Das Schaufenster, dass Menschen Gottes Wahrheit erkennen, ist schon herausfordernd. Und da schenkt Gott Wachstum. Liebe zu meinen Kindern in der Erziehung. Soll alles in Liebe geschehen, dass Nestwärme da ist für meine Kinder. Bedingungslos sollen sie geliebt werden. Zu den Geschwistern in der Gemeinde. Ich habe gesagt, auch wenn sie manches vielleicht ein bisschen anders sehen, das ist zulässig. Lasst alles in Liebe geschehen. Vers 20 und 21 sagt es ganz schön eine zum Schluss. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner, ein Schwätzer, ja? Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Liebe zu den Kollegen, zu den Nachbarn. Vor allem, wenn sie mir feindlich begegnen, das schafft unsere menschliche Liebe nicht wirklich. Aber Gottes Geist, der in uns wohnt, erschafft das. Lass alles in Liebe geschehen. Damit wird Gottes Wahrheit sichtbar. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von Erino D'Abruzzo, habt ihr vielleicht auch schon gehört, ein Evangelist, schon etliche Jahre her, da haben Diebe seine Bretter gestohlen von der Schreinerei, aber nicht alle. Und er hat gewusst, sie kommen wieder und holen die restlichen Bretter. Weil er hat gesagt, wenn jemand so verzweifelt ist, dass er unser Holz stehlen muss, dann braucht er wahrscheinlich mehr als nur Holz. Und er hat gesagt, er braucht Liebe. Also kochte er ein gutes Essen. Und sie kamen wieder eines Abends im Dunkeln. Und als sie kamen, ist er rausgeschlichen und hat sie überrascht. Und hat gesagt, sie sollen doch bitte reinkommen. Er möchte sie einladen. Anstatt sie zu beschimpfen, hat sie eingeladen, mit ihm zu essen. Das hat sie so betroffen, dass sie die anderen Bretter wieder zurückgebracht haben. Steht nicht irgendwo Petrus oder im Römerbrief, wir sollen feurige Kohlen auf unseren Nächsten legen? Das heißt, dass es ihm ungemütlich wird, wegen der Liebe in uns. Da habe ich noch viel zu lernen. Liebe zum Nächsten, lasst alles in Liebe geschehen. Welche Liebe denn? Das ist keine menschliche Liebe, das ist die göttliche Liebe, eben diese opfernde, selbst hingebende Liebe, die sichtbar geworden ist in Jesus Christus, dem echten Christus. Und das soll auch in unserem Leben sichtbar werden, Art von Art, in diesem Evangelisten Erina. Liebe, sie vollendet die Wahrheit. Sagt nicht Paulus in Galater 5, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst. Schönes Bild, ja. Kann das geschehen in der Gemeinde? Es geschah da und es geschieht immer wieder. Und ich erlebe das auch immer wieder, leider, ja. Wenn ihr euch beißt und fresst, ein Bild einfach. So seht zu, dass ihr nicht von einem vom anderen aufgefressen werdet. Lasst alles in Liebe geschehen. Vielleicht kommen dir Menschen in den Sinn heute, ich möchte Liebe üben. Auch wenn ich ja nicht so das Gefühl habe, das kommt oftmals erst danach. Mich entscheiden für die Liebe. Und gegen Ende, das zeigt, dass Liebe uns eben auch befreit von Angst. Und hier ist nicht eine Angst, eine menschliche Angst, Angst vor Spinnen oder Angst vor dem Donner oder sonst irgendetwas, Erdbeben. Da geht es um Angst vor Gott, eine Furcht, eine knechtische Furcht, weil im Kontext steht von Strafe, von Gericht. Und ja, tatsächlich, es wird ein Gericht einmal geben. In Vers 17 steht, darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtliches Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete oder vollkommene Liebe, die treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollendet worden in der Liebe. Wir brauchen keine Furcht, keine Angst zu haben vor der Strafe. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10, da steht was Ähnliches. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Wie sollen wir da überhaupt bestehen, wenn Gott uns ansieht? Wir können nicht bestehen. Vor allem nicht mit unseren Taten, mit dem, was wir bringen können, sondern allein das, was Jesus für uns getan hat, können wir bestehen. Ich habe nicht genügend Dinge aufzuweisen. Ich werde scheitern. Aber ich habe eine Sicherheit, Gottes Liebe zu mir, die offenbar geworden ist in Jesus Christus. Und ich vertraue dieser Liebe, dass sie in mir Wohnung genommen hat. Ich freue mich regelrecht eigentlich auf dieses Gericht, weil ich weiß, der kommt nicht ins Gericht, wie Jesus sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Ich freue mich auch drauf, weil da Gerechtigkeit Genüge getan wird für alles Ungerechte in dieser Welt. Da kommt eben dieser ewige Friedenfürst und baut eine ewige Friedenszeit auf. Sehnen wir uns nicht alle danach? Liebe nimmt die Furcht, die vollkommene Liebe. Es ist eben Gottes Liebe, die im Leben eines Christen ihr Ziel erreicht. Sie ist vollkommen, weil sie von Gott ausgeht. Sie wird vollkommen in uns, weil wir in dieser Liebe leben und bleiben und die auch ausüben wollen in unserem Leben. Und sie ist vollkommen, weil sie in Christus sichtbar geworden ist. Lasst uns dem Herrn danken für diese Liebe und lasst uns sie auch leben lassen in uns. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Lasst uns stille werden. Himmlischer Vater, vielen Dank für dein Wort, das so klar ist. Du bist die Liebe. Diese Liebe hat sich geoffenbart, hat sich gezeigt, sich nicht versteckt. Ja, du bist nicht sichtbar. Aber in Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der unter uns gelebt hat und wir können über sein Leben nachlesen, der uns gezeigt hat, wer du bist, Vater. Und der diese ultimative Liebe gezeigt hat am Kreuz. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das hast du getan. Danke, dass wir das annehmen durften. Und wer es nicht angenommen hat, darf offen sein für diese Liebe, die ihn verändert, die ihm ein neues Herz, einen neuen Geist schenkt, eine neue Denkweise. Dass wir auch prüfen können, was falsche Ideologien, falsche Denkweisen sind von dieser Welt, vom Internet, von allem, was wir lesen und hören. Schenk uns da einen klaren Verstand. Zeig uns immer wieder, was wirklich Wahrheit ist. Danke, dass wir da nicht im Ungewissen sein müssen, sondern dass dein Geist uns da auch leitet, uns die Wahrheit immer aufschließt und wir auch in Gemeinschaft untereinander, in Hauskreisen, in Begegnungen auch über diese Themen reden dürfen und so auch miteinander zur Wahrheit finden, die in dir liegt. Segne uns diese Woche, begleite uns durch dein Wort, durch deinen Geist, durch deine Liebe und lass uns das Wort ja, leben, dass wir alles in Liebe geschehen lassen. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.